Ich las die Tage eine Geschichte. Ich glaube, es war auf Jesus.ch oder live.de. Ist ja, die sind ja, wechselt es miteinander teilweise. Aber Jesus.ch, glaube ich, war es gewesen. Ich bekomme da immer so ein Newsletter. Und ich wollte euch diese Geschichte einfach mal vorlesen. Auch in diesem Jahr besucht der 8-jährige Daniel vor Weihnachten seinen Opa. Am Nachmittag sitzen die beiden in der Werkstatt und Opa schnitzt eine neue Figur für die Krippe. Dabei erzählt er seinem Enkel die Geschichte von Weihnachten. Von Jesus, dem Sohn Gottes, der als Baby auf die Welt kommt, weil Gott Frieden mit den Menschen machen möchte. Oder haben möchte. Opa kann so lebendig erzählen, dass Daniel mit offenem Mund lauscht. Als der Junge am Abend einschläft, hat er einen Traum. Jesus kommt zu ihm in sein Kinderzimmer und sagt, drei Dinge möchte ich gern von dir haben. Voller Freude antwortet Daniel, nimm doch meine neue Eisenbahn, mein schönes Buch und meine neue Mütze. Doch Jesus meint, nein, diese Dinge brauche ich nicht von dir. Gib mir was anderes. Als Daniel fragt, was er haben möchte, sagt Jesus, schenke mir deinen letzten Aufsatz, den du in der Schule geschrieben hast. Erschrocken erinnert sich der Junge, dass der Lehrer unter dieser Arbeit ungenügend geschrieben hat. Als Jesus seine Gedanken erraten hatte, sagte er, eben darum, du darfst mir alles bringen, wo die Menschen ein ungenügend darunter setzen. Als zweites bittet Jesus um Daniels Tasse. Wieder erschrickt das Kind, die hat er doch im Zorn auf die Erde geworfen und sie war zerbrochen. Ja, sagt Jesus, bring mir immer in deinem Leben das, was du zerbrichst. Und er fährt fort und als drittes, bringe mir deine Ausrede, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich nach der Tasse fragte. Daniel schämt sich, dass Jesus ihn auf seine Lüge anspricht. Er hatte seiner Mutter gesagt, die Tasse wäre ihm aus der Hand gerutscht, obwohl er sie wutentbrannt auf den Boden geknallt hatte. Voller Liebe sagt Jesus, bringe mir in deinem Leben all dein Versagen, dein Ungenügend, deinen Scherbenhaufen, deine Lügen, deinen Trotz, das Ungute, deine Fehler. Denn ich bin gekommen, um zu vergeben und zu heilen. Ich möchte dir helfen, dich verändern. Du sollst ein Freund Gottes werden. Als Daniel am nächsten Morgen aufwacht, hat er begriffen, dass Jesus nicht kommt, wenn wir brav sind. Er ist gekommen, weil wir Menschen es nicht schaffen, gut zu sein, selbst wenn wir uns noch so anstrengen. Jesus kommt, weil Gott uns liebt, so wie wir sind. Soweit die Geschichte mit dem kleinen Jungen, als ich sie las. Da hat es bei mir gleich ein paar Dinge in Erinnerung gerufen von der Schrift her. Und ich weiß nicht, wie es dir geht im Alltag. Das kann ja manches Mal bis in Ehe und überall hineingehen, dass der eine Ehepartner den anderen für untauglich erklärt. Das geht ja dann nicht so, das geht in etwa so, hätte ich dich doch bloß nie geheiratet, hätte ich mir doch einen anderen gesucht, dann wäre mir das erspart geblieben. Mit anderen Worten, du Ehepartner, du kriegst die Note ungenügend. Du passt nicht so in meine Vorstellungen oder in meine Bewertung, die ich gerne über dich abgeben würde. Deshalb ungenügend. Mich hat das erinnert an eine Prophezeiung, die gegeben wurde im Alten Testament über das Kommen Jesu und wie er mit Menschen umgehen würde. Mit Menschen, die zerstört sind am Boden, Menschen, deren Leben scheinbar nichts wert ist. In Jesaja 42, Vers 3, da ist eine Prophezeiung auf Jesus hin. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Oder in Wahrheit bringt er das Recht hinaus. Also hier, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht. Da steht wörtlich im Grundtext, den farblosen, den trüben Docht, den wird er nicht auslöschen. Den farblosen, trüben Docht. Ich weiß nicht, kennst, ob du sowas kennst. Jemand hat gesagt, hey, du bist die letzte trübe Tasse, die durch die Gegend rennt. Also wenn ich mir dein Leben anschaue, das ist alles andere als farbig. Du bist ein ganz farbloser Typ. Und du bist ja die reinste Strafe für mich, wenn ich dir begegne. Ach, was Menschen sich so alles an den Kopf werfen können. Und von Jesus ist die Prophezeiung, diesen farblosen, trüben Docht, bei uns ist es glimmenden Docht, der gerade noch qualmt. Ihr kennt das so, wenn man so Kerze ausmacht und dann glüht da noch so ein klein bisschen und es qualmt aber auch schon. Und bald riecht das ganze Wohnzimmer irgendwie nach diesem verbrannten oder ausgelöschten Kerzenduft. Da, die Prophezeiung von Jesus ist, er wird so etwas, was dem Vergehen nahe ist und wo wir sagen, da ist keine Chance. Und du kannst dich ja mal vor einer ausgegangenen Kerze, die vielleicht noch glimmt, der doch glimmt noch, setz dich davor und puste sie wieder an. Du wirst sie nicht zum Brennen kriegen. Uns wird damit gesagt, es gibt vielleicht nichts auf dem Natürlichen oder in dieser Welt, was dein Leben noch irgendwie wertvoll machen könnte, was dein Leben wieder zum Brennen bringen könnte, dass der Docht wieder Feuer fängt. Im Natürlichen ist das unmöglich. Und Gott macht damit deutlich, im Natürlichen ist es oft unmöglich, dass uns Wiederherstellung geschieht, dass uns Hilfe geschieht, dass uns Veränderung geschieht. Es scheint, wenn wir es anschauen und wenn andere Menschen uns anschauen, ungenügend, unmöglich, also da ist nichts mehr zu machen. Da kann niemand mehr was machen. Das ist nicht wahr. Von Jesus wird gesagt, dass er es tun wird. Und in Matthäus, als er dann aufgetaucht ist, in dieser Welt erschienen ist, und er kam in diese Welt, und ich sage das mal so in unseren jetzt nachweihnachtlichen Tagen, er kam in diese Welt und es wurde diese Prophezeiung aus Jesaja hervorgeholt und über sein Leben geschrieben. In Matthäus 12, Vers 20 sagte, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Also hier auch wieder ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Das Wort geknickt, im Griechischen heißt das Wort zerschlagen, also das Wort heißt syntribo, und das heißt zerschlagen, zerbrechen, zertrümmern, misshandeln. Dieses Wort ist aus zwei Worten zusammengesetzt, aus dem Wort syn, dieses Wort syn heißt zusammen, und von tribus, der viel betretene Weg, oder auch von tribo, malen, reiben, zerreiben. Also es wird dieses Wort tribus wird für einen Weg benutzt, das heißt, wo man immer läuft, wir kennen das hier gar nicht mehr so in Deutschland, aber wenn ich daran denke, in Paraguay, da hast du dann, wenn wir über Felder gingen oder gewisse Wege, wo wir dann in den Urwald reingingen, da hat ja niemand vorher einen Weg gemacht, sondern da war immer Gestrüpp, da war immer irgendwelches Unkraut, da waren irgendwelche Büsche, aber wir gingen, wenn wir diese Wege gingen oder Leute, die manchmal auch keinen Brunnen bei sich selber zu Hause hatten, die mussten dann weiter weggehen über Felder und auch durch Büsche teilweise, um an diesen Brunnen zu gelangen, wenn sie eine Abkürzung nehmen wollten. Und wenn du da kamst, dann konntest du hinterher sehen, an diesem Pfad, da wuchs nichts mehr. Da war nur noch hart getretener, zerriebener Lehmboden. Da müsste man also schon einige Wochen oder Monate, und da müsste ordentlich auch Regen kommen, nicht mehr auf diesem Weg laufen, damit da vielleicht irgendwie doch wieder sich Humus sammelt und wieder etwas anfängt zu wachsen. Aber ausgetretene Pfade, buchstäblich zermalmte Erde. Und das ist es, was es hier so sagt in diesem Text über Jesus in Matthäus 12, das geknickte Rohr. Dieses Rohr oder dieses zerknickte, zermahlene, ich lese hier nochmal, das wird für einen Pfad benutzt, der viel betreten ist, also zertrümmert, misshandelt, zerbrochen, Sünd zusammen, Tribo zusammengetreten, festgetreten, aber eigentlich wörtlich zusammengetreten. Ich weiß nicht, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast, wie dir Dinge passiert und geschehen sind. Aber aus den vergangenen Jahrzehnten weiß ich um viele Menschen, die vielleicht niemand mit Füßen zusammengetreten hat. Auch das haben wir oft erlebt, dass Menschen zusammengetreten wurden, aber ihre Seele wurde immer wieder zermürbt und zerschlagen, mit negativen Worten zusammengetreten, ausgetretener Pfad. So, wenn man sich sein Leben anschaut, dann ist das wie ein Pfad, der so zermalmt, zertreten wurde und wo man sagt, da wächst nichts mehr, da kann nichts mehr zustande kommen. Und von Jesus heißt es, dass für ihn hier keine Hoffnungslosigkeit ist. Und so ein geknicktes Rohr, ein angebrochenes Rohr, wird er nicht zerbrechen. Das heißt, er wird es nicht abreißen. Ich weiß nicht, wie du das so machst, wenn du vielleicht im Garten bist. Da ist vielleicht von einem ein Trieb deiner Tomatenstaude gewesen und irgendwie ist sie abgebrochen, abgeknickt. Und du sagst, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Also die rupfe ich ganz weg. Das bringt's nicht mehr. Und so ist es manchmal im Leben von Menschen, es bringt nichts mehr. Und ich weiß, vor Jahren habe ich aus Spanien einen Mandarinenbaum mitgebracht. Und den haben wir damals noch in unserem Pachero, den wir hatten, dann hinten drin transportiert. Der war so 1,25 Meter hoch, ging ziemlich an die Decke und er war in voller Blüte. Also wir haben auf dem Nachhauseweg von Südspanien, also ihr müsst da unten in Gibraltar, bis nach Darmstadt, wir hatten ständig diesen Duft von dem blühenden Mandarinenbaum. Es war köstlich. Da hätte jeder sich seine Käsemauken ausziehen können, seine Schuhe ausziehen können, nicht duschen müssen. Das hat geduftet nach diesen Blüten, einfach köstlich. Und dieses Jahr hat der Mandarinenbaum dann ordentlich Früchte gebracht. Der war brechend voll. Also er ist inzwischen ja, so etwa so in der Höhe, ausladende Äste. Und da haben wir allein an diesem Einbaum mehrere Kilogramm Mandarinen geerntet. Lecker, total super, ungespritzt, ohne irgendwelche Mittel, in denen sie gebadet oder länger haltbar gemacht werden. Einfach Natur. Und ich bin hergegangen und die Äste, die waren so schwer, dass wir sahen, die brechen ab. Und dann Marita hat dann schon irgendwie gestützt und so weiter. Und dann sagte sie, Schatz, da ist also die Ecke, da musst du noch mal ran, das bricht einfach ab. Und weißt du, und ich bin hergegangen und da war auch so ein schöner, fetter Ast. Und auf einmal macht's knack. Da in der Gabe, wo es bricht er auseinander von seinem Gewicht. Oh Mann, habe ich gedacht, die tollen Mandarinen. Also was habe ich gemacht? Ich habe diese Äste verbunden, ich habe ihn verklebt, ich habe ihn zusammengebunden und habe Dichtband drum gemacht und so weiter. Und er hat es doch tatsächlich geschafft. Er hat es geschafft. So, ich weiß nicht, wenn da, nein, ich weiß schon, da war ein anderer Ast, der war später, der war eingebrochen, das war so ein Stück abgeknickt. Da habe ich so, der ist es nicht wert. Weg war er. Weg. Verstehst du? Aber so, Jesus benutzt dieses Beispiel und er sagt, manchmal sieht unser Leben so aus, es scheint alles abgebrochen zu sein. Das scheint keine Chance mehr zu sein, dass da Fruchtbarkeit, dass da überhaupt noch weiter Leben pulsieren und fließen kann. Aber Jesus ist gekommen in diese Welt und das war mit seiner eine der Prophezeiungen, wenn er erscheinen würde. Ihr müsst eins wissen, ich werde auf zerknickte, zerbrochene, zerschlagene, misshandelte, zusammengetretene Menschen, die in ihrer Seele zerbrochen sind, ich werde auf sie zugehen und ich werde sie zu neuem Leben erwecken. Dazu ist Jesus gekommen. Er wusste, wir schaffen das nicht. Und er wusste auch, da wird es kaum einen geben, der uns hilft, dass unser Leben doch in diese Richtung kommt. Es sei denn, wir finden eine gute Gemeinde. Das zerknickte Rohr wird er nicht abbrechen. Und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Das war so, als mir das kam mir in den Sinn mit diesem ungenügend, wo der Lehrer ungenügend geschrieben hat. Ja, wir haben ja auch Lehrer unter uns. Ihr habt bestimmt auch schon manches Mal ein ungenügend irgendwo drunter geschrieben. Ihr könnt ja nachher Buße tun und nach vorne kommen und dann klären wir das mal. Ja, es ist nun mal im Leben leider so. dass es in den Benotungen gar nicht anders geht. Aber es gibt so viel, wo ein ungenügend unter unser Leben gesetzt wurde. Unsere Art zu leben, unsere Art uns zu geben, uns zu verhalten. Man ist doch immer geneigt und wir sind doch auch immer schnell geneigt. Am besten sollen alle in meine Norm reingepasst werden. Wenn die anderen so sind wie ich, wenn der andere so ist wie ich, du, dann bist du ein richtiger Christ, dann bist du gut auf dem Weg. Aber der andere denkt, wenn du endlich so wirst wie ich, dann wirst du ein guter Christ sein. Und so hat jeder gesagt, wären die anderen doch bloß wie ich. Und dann wäre das doch so schön, dann wären alle richtige Christen. Von daher, das Neue Testament hat eine ganz einfache Regel. Wir kennen niemand und wir beurteilen niemanden mehr nach dem Fleisch, sondern wir beurteilen Menschen geistlich. Und wir sind verschiedene Persönlichkeiten und wir haben auch verschiedene Art zu leben. Wir sind so unterschiedlich. Und dass Ehepartner total unterschiedlich sind, das ist überhaupt nicht schlimm. Das belebt das Leben und bringt manches Mal Punkte hervor, wo man sich dann selber hinterfragen muss und hinterfragen darf. Aber da sind wir unterschiedlich. Du musst dir vorstellen, Marita, eine Frau hier in Deutschland aufgewachsen, da der Herbert mit der Banane aus dem Urwald gelockt. Also wirklich zwei ganz verschiedene Menschen, die da zusammengekommen sind. Und irgendwie hat es Gott gefallen, sie zusammenzubringen. Aber das war mir ungenügend. Ich will dir sagen, wenn du dich heute Abend so fühlst, und auch die, die das im Internet zuhören, wenn du das so fühlst, mein Leben, da steht einfach ungenügend drüber. Es ist nichts wert. Dann muss ich dir heute Abend sagen, das ist nicht wahr. Sondern Jesus ist gekommen und er hat gesagt, gib mir all dein Ungenügend. Und du bist kostbar und du bist wertvoll in meinen Augen. Du bist teuer in meinen Augen. Das ist auch eine Jesaja-Stelle. Und was sagt er dann in Jesaja? Warum, Herr, bin ich dir kostbar? Warum bin ich dir wertvoll? Warum würdest du alles für mich tun? Er sagt, ganz einfach, kurzer Satz steht da in Jesaja, weil ich dich lieb habe. Ich mag dich. Ich habe dich lieb. Ich habe dich lieb. Das ist der Grund. Ich habe dich lieb. Ich beurteile dich nicht nach dem, was drumherum ist. Ich habe dich lieb. Und wenn du dich mir anvertraust, bin ich in der Lage, wirklich dein Leben zu verwandeln, dich zu verändern. Und das Ungenügend, das ist für mich kein Problem. Ich mache alles neu. Dann hat der Junge diese Tasse ja in der Wut auf den Boden geworfen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Habt ihr schon mal sowas gemacht als Kinder? Also bei Erwachsenen habe ich schon mal mitgekriegt, da fliegen du, wenn dann die Teller, also nicht Marita, bitte guckt jetzt nicht Marita an, oder mich, nein, nein, wir waren das nicht, wir waren es nicht. Aber wenn du da manches Mal so auch in Häuser und Familien reinschaust, du, da fliegen die Klamotten. Ich habe irgendwie, wie Töpfe geflogen sind, so, und ja, pure Gewalt hat, wo einer den anderen übertroffen hat, mit seinen Wurfgeschossen. Und du musst dann sehen, irgendwie Frieden hinzubringen. Ja? Und da nützt auch nichts, wenn du dich hinstellst, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Da sind gerade zwei, die sind alles andere, aber nicht mit Frieden erfüllt. Und da müssen wir sehen, Wege zu schaffen. Aber dass manches Mal durch diese ganzen Dinge, die uns widerfahren, die wir uns auch selber zugefügt haben oder uns andere zugefügt haben, da ist Zerbruch in unser Leben gekommen. Die Bibel spricht von zerbrochenen Herzen als diese zerbrochene Tasse. Und Jesus sagt zu dem Jungen, gib mir all das, was in deinem Leben zerbrochen ist. All das, was in deinem Leben kaputt gegangen ist, gib mir das. Und das hat mich erinnert an Psalm 147, Vers 3. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind. Und er verbindet ihre Wunden. Auch das war eine Prophezeiung auf Jesus hin. Er wird die Wunden heilen. Er wird die zerbrochenen Herzen heilen. Und dann finden wir diese wunderbare Prophezeiung in Jesaja 61, Vers 1 auf Jesus hin, auf seinen Dienst, auf den Dienst, den er tut in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt dort in Jesaja 61, 1, der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt, Punkt. Und jetzt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft Evangelium zu bringen. zu verbinden, die gebrochenen oder zerbrochenen Herzens sind. Gott schickt seinen Sohn, der Heilige Geist, der Jesus salbte, der Heilige Geist, der uns gesalbt hat, denn wir sind Gesalbte Gottes, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist worden, wir haben Jesus aufgenommen, wurden von Neuem geboren, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was sagt der Apostel? Ihr habt die Salbung, richtig? Und wir haben diese Salbung nicht einfach nur zum Selbstzweck, damit wir wunderbar in Sprachen singen können und damit wir irgendwie doch einen guten gemeinsamen Gottesdienst, der doch schön gesalbt ist, über die Bühne bringen. Nein, die Salbung, sie bringt etwas in unser Leben. Oder wenn die Salbung in unser Leben kommt, dann nötigt sie uns gewissermaßen, jetzt gewisse Schritte zu tun. Wir haben Salbung bekommen, um diese Salbung nach außen zu tragen, zu Menschen nach außen zu tragen. Also, der Geist des Herrn, wird von Jesus gesagt, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Und was sagt Apostelgeschichte 10? Ich glaube, es ist Vers 38, aber in diesen Bereichen, da heißt es von Jesus, der umherzog in der Kraft des Heiligen Geistes, der gesalbt war mit Kraft und Heiligem Geist, und der umherzog und wohltat und alle, die heilte und befreite, die vom Teufel überwältigt waren. Die Salbung trieb Jesus zu den Menschen, die in Not waren. Die Salbung trieb Jesus zu den Elenden, zu den zerschlagenen Herzen, zu den Bedürftigen. Dahin trieb ihn die Salbung. Jesus kam, um hier zu zeigen, was in der Salbung des Heiligen Geistes möglich ist, nämlich hinzugehen in das Tal der Bitterkeit und es zu einem Ort der Freude zu machen. Und er sagte, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen und zerbrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und als Jesus seinen Dienst antritt, da kommt es doch zu diesem, ja, zu einem fast tödlichen Angriff auf sein Leben. Nur ganz einfach, weil er in Lukas 4, Vers 18 erklärt, diese Jesaja-Stelle, die hat sich heute erfüllt. Ich bin derjenige, der das jetzt hier aufreißt. Ich bin derjenige, der in dieser Salbung geht. Und später erklärt er, dass wir dieselbe Salbung auch haben. In Lukas 4, 18, da liest er dort in der Synagoge, in seiner Vaterstadt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Weißt du, warum wir gesalbt sind? Um Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Dafür sind wir gesalbt. Dafür sind wir gesalbt. Zur Rettung brauchen wir die Salbung nicht. Denn gerettet werden wir durch die neue Geburt. Dadurch, dass wir von Neuem geboren werden. Aber gerettet werden wir nicht durch Salbung, die auf unserem Leben ist. Natürlich ist der Heilige Geist da und dieser Heilige Geist kommt und die Bibel sagt, er hat uns verbunden mit dem Christus und wir haben diesen Heiligen Geist als Unterpfand in unserem Leben auch für die Ewigkeit hinein. Aber vor allem, der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt, um Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen in Freiheit, Freilassung, Erlass ihrer Schuld auszurufen. Das ist es, was wir tun. Wir sagen, dir ist vergeben, wenn du zu Christus kommst, wenn er der Herr deines Lebens wird, dir wird vergeben, auszurufen, diesen Gefangenen die Freiheit in Lukas 4, Vers 18 und Blinden, dass sie wieder sehen. Wir wissen, da geht es nicht nur um solche, die blind sind für Gott, sondern Jesus heilte buchstäblich die Leute, die ihr wirkliches, reales Augenlicht in dieser Welt verloren haben. Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Und ich habe gedacht, wie manches Mal ist es Menschen andersrum ergangen. Sie sind zerschlagen und manches Mal bekommen sie dann eine Botschaft, die vielleicht auch als Evangelium gilt, die sie noch mehr zerschlägt. Aber für mich ist etwas ganz deutlich geworden und das finde ich so stark bei diesem Bibelschulseminar mit dem Ray Comfort. Er sagt, den Unbußfertigen und Stolzen, den brachte Jesus das Gesetz. Den Zerschlagenen und den Demütigen, den brachte er Gnade. Er sagt, ihr bekommt Gnade. Und das ist ja die Art, wie Ray Comfort seinen Dienst als Evangelist tut. Menschen, die zerschlagen sind, Menschen, die in Demut kommen und wissen, ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Hier kann nur Gott noch in meinem Leben helfen. Er sagt, warum sollte ich ihm das Gesetz bringen? Er bringt ihm Gnade. Aber die Leute, die meinen, ich brauche keinen Gott, geh mir weg mit Gott, das muss ich mir von dir nicht sagen, denen bringe ich das Gesetz. Den predigt er immer regelmäßig die 10 Gebote und erklärt ihnen, dass sie in allem schuldig sind und dass sie nur gerettet werden können, wenn sie zu diesem Christus kommen. So, die Botschaft ist unterschiedlich, wie wir sie auch verkündigen. Und Paulus sagt, wenn wir predigen, also er predigt und auch Petrus, und das sollte so auch mit uns sein, wenn wir predigen, dann sollten es Worte sein, die der Heilige Geist möchte, dass sie ausgesprochen werden. Gesandte Worte von Gott. Von Mose las ich die Tage, fand ich so schön. Mose empfing lebendige Worte von Gott. Mose empfing lebendige Worte von Gott. Fand ich stark, diese Aussage. Weil gerade wenn wir an Mose denken, da denken wir doch nur an ein Paket von Paragraphen. Da denken wir doch nur an ein Paket von Vorschriften. Wenn wir an Mose denken, dann denken wir manches Mal an einen strengen Gott. Aber Mose, oder der nach dem Buchstaben geht, dieser Mose. Aber da steht geschrieben, Mose empfing lebendige Worte von Gott. Wie stark, wie grandios. Also, egal wie zerbrochen Dinge in deinem Leben gewesen sein mögen, egal wie zerschlagen in deinem Leben Dinge sind, ich habe eine gute Nachricht. Jesus kam in diese Welt, um das Zerschlagene wieder heil zu machen. Um das Zerschlagene wieder heil zu machen. Der Geist des Herrn ist auf mir und er bringt es wieder in Ordnung. Ich komme, sagt der Herr, und bringe es in Ordnung. Und ich bin überzeugt, dass er in der Lage ist, uns wirklich narbenfrei wiederherzustellen. Da, wo das Leben wirklich manche Wunde gerissen hat, wo man manchen Fehlschlag erlitten hat, ob nun durch eigene oder andere Schuld. Es ist schon manches Mal traurig anzusehen, wie Menschen in dieser Welt miteinander umgehen, wo einfach Kindern gesagt wird, dass sie nichts wert sind, dass sie nichts taugen, dass sie eigentlich Abfall sind. Und ich denke, wie will ein Vater, eine Mutter so etwas wieder gut machen? Aber selbst da, wenn wir als Väter und Mütter versagt haben und als Mütter und Väter fehlgehandelt haben, Jesus ist in der Lage, was wir nicht mehr gut machen können, wieder heil zu machen, in Ordnung zu bringen, Versöhnung zu schaffen und wieder Verbindung zu bringen. Der Junge, wutentbrannt, die Tasse hingeworfen. Kann man nicht mehr in Ordnung bringen, was zerbrochen ist. Jesus sagt, bring mir alles, was in deinem Leben zerbrochen ist. Ich werde das wieder in Ordnung bringen. Und wenn er sagt, dass er das tut, dann wird er das auch so tun. Dann war noch der letzte Punkt, ein dritter Punkt, der mir in dieser Geschichte auffiel, wo Jesus zu dem Jungen sagte, als drittes, bring mir deine Ausreden. Bring mir doch deine Ausreden. Dann in dem konkreten, da wird es schon anders gesagt. Er sagt, bring mir dein Leben, all dein Versagen, dein Ungenügend. Bring mir deinen Scherbenhaufen. Bring mir deine Lügen, deinen Trotz, das Ungute, deine Fehler. Denn ich bin gekommen, um zu vergeben und zu heilen. Wie rudern wir manches Mal, um irgendwie zu vertuschen oder es gut darzustellen, was wir gemacht haben. Wir haben jemanden verletzt, jemanden beleidigt, jemand wehgetan. Statt ganz einfach zu sagen, du, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe, versuchen wir zu erklären, warum ich das Recht hatte, dich so anzugehen. Weißt du, ich habe dich so behandelt, weil du vorher so gemacht hast. Wir versuchen uns zu rechtfertigen. Es mag sein, dass der andere so gewesen ist. Es mag sein, dass seine Vorlage, die er geliefert hat, die Reaktion meiner Antwort war, meiner Tat war. Aber es heißt noch lange nicht, dass es gerechtfertigt ist, in der Form, in der Art und Weise zu reagieren. Und wir versuchen manches Mal, Dinge zu beschönigen. Ich habe so gedacht, auch in diesen Tagen, da gibt es Menschen und ich habe Menschen gesehen auch und dachte an viele Dinge der Vergangenheit. Menschen, die Unrecht getan haben. Menschen, deren Verhalten anderen gegenüber nicht gut war. Aber statt einfach zu sagen, ich habe verkehrt gehandelt, es tut mir leid, wurde das ganz anders gemacht. Da wurde ja und dem anderen noch die Schuldzuweisung gegeben. Oder bis hin, wo wir einfach durch Lügen versuchen, unseren Umstand zu vertuschen. Ausreden sind ja an sich auch schon Lügen. Weil der, und dann, es ist sehr schnell, und wenn dich jemand in die Enge treibt, ja, aber weil der, deshalb ich so. Ja, und schon sind wir wieder am Ausreden. Und wir sind nicht dabei, zu verbinden, zu versöhnen. Der David, der hatte schwer gesündigt. Und er versuchte das ganz einfach zu vertuschen. Der David sagt, ich bin ja König, mein Wort ist Gesetz und mir kann sowieso keiner an den Karren kommen. Wir wissen, er hat sogar den Mann, mit dessen Frau er Ehebruch begangen hat, er hat diesen Mann in den Kampf geschickt, an die vorderste Linie, damit er dort zu Tode kam in diesem Krieg. Und dieser Mann starb. Das war David. Und David hat alles irgendwie beschönigt. Aber wenn du den David anschaust, als er anfing, Dinge zu beschönigen und sich rauszureden und nicht sich der Sache zu stellen oder der Sünde zu stellen, die er begangen hatte. Lies mal im Psalm 32, lies mal Psalm 51, lies mal in verschiedenen anderen Psalmen. Als ich es versuchte zu vertuschen, als ich versuchte, es zu verschweigen, als ich versuchte, es unter den Tisch zu kehren, da sagte er, da stöhnte meine Seele in mir. Ich weiß, was du kennst. Weißt du, du hast vielleicht alles schön geregelt, mit Worten, mit Ausreden, und du sagst, ach ja, in dieser Form, wie ich mir das jetzt zurechtgelegt habe, damit kann ich leben. Und dann begegnet dir aufs Neue diese Person, die der Auslöser dieser Situation war und unser Lüge oder vielleicht Ausrede. Und schon geht das wieder in der Seele los. Die Seele kommt nicht zur Ruhe, weil es nicht ausgeräumt ist, weil es nicht geklärt worden ist, weil es nicht bekannt worden ist. Ich wollte die ganzen Sachen von David nicht vorlesen, will es auch nicht, aber ich will zwei Verse noch lesen, die David nach all dem, wenn du seine Geschichte siehst, er sagt, aufgrund meiner Sünde wurde ich unausstehlich für meine Mitmenschen. Er sagt, sogar meine Familienmitglieder mieden mich. Die wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Und er sagt, es hatte nicht nur seelische Auswirkungen, dass in mir alles kaputt war, sondern er sagt, meine seelischen Probleme oder meine Lüge, die ich verbarg und meine Sünde, die ich unter den Teppich gekehrt habe, sie bewirkte sogar, dass ich körperlich krank wurde. Und er sagt, mein ganzer Körper ist mit Beulen übersät. Die haben geeitert. Diese Beulen haben geeitert und er sagt, sie stinken. Die Leute, wenn sie in meine Nähe kommen, rümpfen die Nase. Es stinkt in der Nähe vom David. Manches Mal haben wir im Leben nicht echte Beulen, aber wenn ich manchmal so beobachte, wie Menschen miteinander leben oder wenn gewisse Menschen irgendwo auch vielleicht in einer Familie oder in einem Haus auftauchen, irgendwie die Menschen tauchen, da taucht eine Person auf und auf einmal stinkt's. Die ganze Atmosphäre ist irgendwie dahin. Und du denkst, hätte ich die Person bloß nie eingeladen. Wir können allein durch unser Auftreten ja so einen geistlichen Gestank auch verursachen. Ja, ich habe ja vor vielen Jahren mal gepredigt über Gerüche. Stinke Peter, nichts gegen dich Peter, Stinke Peter oder Wohlgeruch, aber Stinke Peter ist ja so ein Begriff. Ja. Stinke Peter oder Wohlgeruch war damals die Predigt. Stinke Peter oder Wohlgeruch. David sagt, ich war krank, ich wurde krank. Er hat sich selber zermartert, er stöhnt rum. Nachts konnte er nicht mehr richtig gut schlafen. War Jahwe denn nicht mehr sein Gott? Doch, Jahwe war immer noch sein Gott. Jahwe liebte den David immer noch. Aber David hat eine Trennmauer zwischen sich und Gott aufgerichtet. Und dann kam er unter die Elemente, dann kam er in diese Situation des Krankwerdens und des Stöhnens. Aber David sagte eines Tages, habe ich gesagt, so kann es mit mir nicht weitergehen. Ich will bekennen, sagte, ruft er einmal aus, ich will bekennen, ich will bekennen. Ich werde nicht mehr zurückhalten, ich will bekennen, ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus unter diesem Druck von Schönrederei, von Ausreden und Lügen. Ich halte es nicht mehr aus, darunter einfach so, als sei die Welt in Ordnung, weiterzuleben. Dann sagt er, da bekannte ich dir meine Schuld. Und dann vergabst du mir die Schuld, sagt er. Im Psalm 32, Vers 5 sagt er, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht mehr zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du, Herr, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ich will's nicht mehr vertuschen. Jesus kam und er sagt, ich vergebe dir, ich liebe dich. Du und ich, wir müssen nichts mehr vertuschen. Wir müssen nicht mehr 5 Grade sein lassen. Wir müssen es nicht vertuschen. Jesus liebt dich. Weißt du, oft sagen Menschen, wenn sie in der Seelsorge waren, zu mir, Herbert, meinst du, nachdem ich bin ja so ein Dreckskerl gewesen, höre ich so manches Mal die Worte eines Mannes, ich bin ja so ein Dreckskerl gewesen. Meinst du, dass ich noch eine Chance bei Jesus hatte? Ich sage, weißt du, als du noch ein richtiger, echter Dreckskerl warst, auf Deutsch gesagt ein Saukorb, als du noch ein Feind Gottes warst, da sagt Jesus, diesen Dreckskerl, den liebe ich so sehr. Ich werde für ihn sterben, damit er eine Chance hat, aus seinem Dreck rauszukommen. Jesus liebte uns nicht, liebt uns jetzt nicht, weil wir sauber sind, sondern er liebte uns, bevor wir sauber waren. Und er liebte uns und er sagt, ich werde dich lieben und ich werde dich reinwaschen, ich werde dich sauber waschen, damit du dich endlich wohlfühlst, damit es dir gut geht und damit wir, Gott und ich, du und Gott, in Frieden zusammenleben können. Letzter Abschnitt aus Psalm 51, die Verse 12 bis 14. Er bekennt dann im Psalm 51 auch seine Schuld. Er redet mit Gott. Es gibt viele andere Verse, in denen er seinen Zustand nochmal beleuchtet, aufgrund seines Versagens. Aber hier im Psalm 51, nachdem er Buße getan hat, sagt er, erschaffe. Es handelt sich hier um das gleiche Wort, das gebraucht wird wie bei der Schaffung der Welt. Also als Gott, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also diese schöpferische Kraft. Erschaffe mir Gott ein reines Herz. Ich fand das ganz stark, dieses erschaffe mir. Dem David war klar, dieses Herz, so wie ich bin, mein alter Mensch, der wird Gott nie wohlgefallen können. In mir muss eine neue Schöpfung rein. In mir muss etwas erschaffen werden, etwas neu geschaffen werden. Und wir wissen, dass das bei David noch gar nicht möglich war. Sondern wo sind wir eine neue Schöpfung geworden? Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist erst durch Jesus möglich. Die neue Schöpfung, die neue Geburt. Aber der David erlebt nach seiner Buße doch so eine Berührung von Gott. So ein Touch vom Himmel. Also ich denke mal, er hat sich danach gefühlt wie ein Neugeborener. Weil er sagt, ich bin endlich wieder sauber. Aber er sagt hier nach dieser ganzen Situation und auch seinem Bekennen, er sagt, erschaffe mir Gott ein reines Herz, erneuere in mir einen festen Geist. Ich bin doch so wankelmütig, Herr. Herr, ich bin doch so wankelmütig. Wir stehen kurz vor Silvester. Da werden manche Entschlüsse wieder gefasst. So mancher Raucher ist schon auf mich zugekommen und hat gesagt, Herbert, ich habe mir vorgenommen, Silvester, die letzte Kippe. Ich rauche danach nicht mehr. Und weißt du, was ich den Leuten sage? Bitte hör auf damit. Du bist ja schon wieder voll gesetzlich. Du bist doch schon wieder voll unter Zwang. Weißt du, Was gehst du jetzt? Du gehst jetzt die letzten Tage bis zu Silvester mit Stress rein. Ich werde es aufhören. Und egal, wo du steckst, egal, was du tust, und du gehst, ich werde es aufhören, ich werde ein anderer Mensch, ich werde nicht mehr fluchen, ich werde nicht mehr das, ich werde nicht mehr Ausreden haben, ich werde nicht mehr lügen. Weißt du, wie du ankommst, Silvester? Ausgelaugt, ausgebeutelt, ja fast ausgekotzt.
Und dann stehst du Silvester da um Mitternacht. Herr, hier bin ich, nie wieder. Aber du bist so fertig. Die Raketen haben ihren Knall noch nicht beendet. Und bei dir knallt schon wieder in kleiner Form das Feuerzeug. Klick. Ach, das war jetzt, glaube ich, ein Schlückchen, oder? Aber so da. Weißt du, ja, ich habe mit manchen gesagt, ich sage, weißt du, ich würde dir mal einen anderen Vorschlag machen für dieses Silvester. Und da geht es nicht nur um Rauchen. Da geht es um andere Dinge, wo man sich vorgenommen hat, ich will anders sein. Und es klappt nicht. Ich habe gesagt, geh doch mal zu Jesus. Sag ihm, Herr, ich will nicht mehr rauchen. Ich habe auch gesagt, warum willst du nicht mehr rauchen? Das ist ja oft die Frage, die ich stelle. Ja, erstmal ist es so ungesund. Zum anderen, es sind mindestens 5 Euro jeden Tag. Wie viel sind das im Monat? 150 Euro. Du kannst einen Mietwagen für hin, ein Auto für leasen fast, einen kleinen Wagen auf jeden Fall. Ne? Also so viel, ja, 100, ich meine, das ist ja noch wenig, manche rauchen ja 2 Päckchen am Tag. Ne? So. Und ich weiß ja, wovon ich rede, ich habe ja früher auch stark geraucht. Und meine Lieblingsmarke war damals die Reval. Und aber wenn wir gefeiert haben, und wir haben sehr viel gefeiert in der Zeit, und wir haben sehr viel gebechert in der Zeit. Aber da haben wir dann immer Rothändler und Gauloir geraucht. Das war dann so unsere Lieblingsmarke. Und weißt du, und dann kommst du zu Jesus und du bekehrst dich. Und ich wurde den ganzen Scheißdreck los. Und weißt du, und dann wurde ich so stolz und auch so erhaben über andere. Und ich sage, hey, weißt du, wenn du zum Herrn kommst, da gibt man die Sachen einfach auf, die nicht richtig sind. Und weißt du, ich bin auf die Schnauze gefallen und ich habe geraucht wieder und ich bin nicht losgekommen. Ich habe auf dem Balkon, auf meiner Terrasse vor meinen 2 Zimmern gekniet, auf den Waschbetonplatten. Ich habe gesagt, Herr, du musst mich befreien. Siehst du, wie ernst ich meine? Ich knie mit nackten Knien auf den Waschbeton. Ich war fast katholisch. Ne? Willst du mich, oh Herr, hilf mir. Ich Marita dann mal traf, so, und dann sage ich, oh Marita meinte, das stinkt immer wie Kuhscheiße, wenn ich mit diesem Qualm kann. Das wie Kuhmist, hat sie immer gemeint. Naja, so, das war ja. Damals haben wir aber noch nicht geküsst, von daher war das ja nicht so schlimm. Wir waren ja einfach Geschwister, die befreundet waren. Aber dann hat sie manchmal gesagt, komm, ich hätte bald gesagt Schatz, aber damals war es ja noch nicht Schatz, komm Marita, zerbrich du sie mit, und dann hat sie zerbrochen. Das war doch klar, am Abend hatte ich das nächste Päckchen schon wieder geholt. Das war ja gar keine Frage. Verstehst du? Und eines Tages wusste ich, du, ich brauche Gottes Erbarmen. Ich brauche wirklich Hilfe. Mein Stolz hat es nicht geschafft, der wird es nicht schaffen. Ich brauche wirklich Gottes Hilfe. Und dann kam Gott, wo ich zerbrochen war. Und an diesem Sonntag, ich dachte, es wird sowieso nichts. Am Abend vorher im Bett sprach Gott zu mir, Herbert, morgen werde ich dich befreien. Morgen ist der Tag deiner Befreiung. Und ich war so glücklich. Ich habe gedacht, endlich den ganzen alten Mist los. Schlimmste war für mich damals das Rauch, der Rauchmist. Und ich weiß noch, ich kam in die Gemeinde, sowas erlebst du ja nicht. Unser Co-Pastor, ich komme in die Gemeinde, weil irgendwie wollte ich den Kontakt auch zur Gemeinde nicht verlieren. Aber ich kam mir vor als der große Sünder, mit dieser, seinen Kippen. Und dann kam ich und unser Co-Pastor sagt, Mensch, Herbert, mit deinem Zigarettengeruch, das riechst du ja eine Klamotte, Mensch, du verpestest das Haus des Herrn. Und so, oh, ich war erschlagen. Ich bin rausgegangen, habe gesagt, hier komme ich nie wieder hin. Dann komme ich raus und gehe in den Hof und da steht mein Pastor da. Und ich war um die Ecke gegangen und da war ich so frech und habe im Hof geraucht. Ich weiß es nicht. Und mein Pastor, am liebsten würde ich dir die Kippe aus dem Gesicht schlagen. Ich habe gedacht, oh Gott, hier kommst du nie wieder her. Für den einen stinke ich, der andere will sie mir raushauen. Und obwohl mein Pastor sehr lieb war, ich weiß nicht, was es war. Vielleicht war der Duft zu stark in der Nase, keine Ahnung. Aber weißt du, an diesem Tag, da habe ich gesagt, ich wusste, ich habe von Gott gehört. Und es geschah gar nichts. Oder es geschah den ganzen Nachmittag gar nichts. Und das geschah am Schluss, als mein Pastor sagte, wenn Leute einfach noch zu Gott kommen möchten, Vielleicht willst du einfach nur noch beten, mit Gott sprechen oder ihn anbeten. Und dann habe ich mich hingekniet, am Altar vorne, und habe ihn angebetet und der Heilige Geist kam über mich. Und es war wie ein Brausen des Windes, es war wie Feuer, es war, als wenn in mir ein Ofen brannte, als wenn außen ein Ofen brannte. Und ich habe gesungen in Sprachen bis in die himmlischen Sphären. Noch Monate später, wenn die Leute, wir hatten noch Gemeindeeinweihung an diesem Tag, neue Raum, Saaleinweihung. Da waren Leute aus anderen Städten gekommen, Brüder und Schwestern. Und wenn mein Pastor mich später mitnahm, so, dann war, oh Herr, aber das war ja enorm, wie der Heilige Geist kam. Verstehst du, ich konnte mir gar nichts. Ja, aber irgendwie konnte ich mir doch schon wieder einbilden, ich bin wohl doch was Besonderes, wenn Gott mich so berührt. Und dann habe ich gesagt, hey, bleibe unter der Gnade, sei demütig, denn den Stolzen widersteht Gott. Und er zerstört das Haus der Stolzen. Bleib auf dem Teppich, Bruder Erike. Und weißt du, und das war die letzte, 16.12.1973, Mamas Geburtstag, Einweihung unseres neuen Gemeindesaales in Wuppertal. 16.12.73. Wie viele Jahre sind das denn jetzt her? 41 Jahre. 16.12.73. Genau. Ah ja, okay. Du bist gut, du machst das nur 16. Nee, 16. war ja schon. Ich bin gerade jetzt, war mal ein Jubiläum. Kippenfreies Jubiläum. Und weißt du, ich habe Personen gesagt, geh doch mal ganz einfach in dieses Silvester. Geh doch mal locker, geh entspannt rein und sag, Jesus, ich brauche dich so sehr. Und Herr, ich habe es oft versucht und ich habe es nicht hingekriegt. Egal, worum es geht. Es geht ja gar nicht um dies oder jenes. Du hast ein anderes Ding, wo du sagst, Mensch, das überrollt mich jedes Mal neu. Ich hasse, was ich tue und doch tue ich es immer wieder und falle darauf rein. Geh doch mal zu Jesus und sag, Herr, ich würde gerne ins neue Jahr starten. Ich würde gern starten als ein freier Mann, als eine freie Frau. Aber ich weiß, Herr, nicht meine Tränen, die haben es gemacht. Dein Erbarmen, deine Gnade. Ich brauche dich, Herr. Du musst wissen, dass Jesus dich in all deinem Versagen, egal welcher Art, bedingungslos liebt. Er liebt dich so sehr, dass er dich auf Händen tragen würde, wenn du es sehen würdest. Und er trägt dich im geistlichen Sinne auf Händen. Du bist für ihn nicht außen vor, egal wo du drin steckst. Der Herr sagt, komm, lass dich fallen in meine Arme. Ich befreie dich. Ich setze dich frei. Und dann gehst du mal stressfrei, so in die letzten Tage noch dieses alten Jahres. Und dann gehst du auf Silvester und sagst, Herr, ich würde so gerne loswerden, aber ich brauche an diesem Silvester, brauche ich eine übernatürliche Gnade und Kraft von dir, Herr. Ich brauche eine Berührung vom Himmel, die mir hilft oder die dieses Problem in meinem Leben beseitigt. Vielleicht sind es die Wutausbrüche, vielleicht was auch immer es ist. Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich krieg's allein nicht hin. Ich spreche zu solchen, die sagen, ich habe es oft versucht, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Geh doch, du. Jemand sagte, Herbert, kann ich das dem Herrn Jesus dann einfach so sagen? Was wird er dann von mir denken, sagte mir neulich mal jemand, wenn ich Jesus das alles sage. Ich sage, du, der weiß es schon. Der weiß es doch schon. Wir denken manchmal, wenn wir nicht im Gebet zu Gott gehen, dann können wir es unterm Tisch halten. Dann hat er es nicht gesehen. Er sieht alles. Er sieht auch unsere ganzen Vertuschungsmanöver. Er sieht es. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Herr kommt und er befreit. David sagt, schaffe mir ein reines Herz. Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht, den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. David sagt, ich bin eigentlich so ein unreiner Mensch. Ich habe nicht mehr verdient, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und wir fühlen uns manchmal so und sagen, ich habe es überhaupt nicht verdient, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich habe nicht verdient, überhaupt meinen Mund im Lob aufzumachen. Und Gott sagt, doch, tu deinen Mund weit auf. Denn wenn wir im Geist singen, oh, wenn wir im Geist Gott preisen, Psalm 149, dann wird der Feind in deinem Leben, der Rachgierige, er wird weggeführt, er wird in Ketten gelegt und Befreiung kommt. Preise den Herrn trotz deiner Umstände, über deine Umstände.
Danke, Herr, dass du mich befreist von all meinen Nöten, von all meinen Zwängen, von all meinen Bindungen. Herr, du bist mein Befreier. Vers 14, letzter Vers. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Weißt du, das ist das große Problem, das wir haben. Wir denken dann, oh Mann, bei dem, was gerade in meinem Leben abgelaufen ist oder abläuft, bin ich überhaupt noch gerettet? Der David war in diesem Dilemma. Er sagt, Gott, ich habe meine Freude, meine Gewissheit und meine Freude überhaupt auch am Heil verloren. Lass mir wiederkehren die Freude an meinem Heil. Und ich habe so manch einen Christen kennengelernt im Laufe der Jahrzehnte und auch im Laufe dieses zu Ende gehenden Jahres. Er sagt, weißt du, der Glaube mit Jesus, der Weg mit Jesus, das scheint mir so ein Krampf zu sein. Das ist irgendwie alles so schwer. Als ich mich bekehrte, habe ich mich so gefreut, Christ zu werden. Ich freue mich überhaupt nicht mehr, dass ich Christ bin. Weißt du, dann ist es höchste Zeit, dass du zu Jesus kommst. Weil er freut sich immer noch darüber, dass du sein Kind, dass du sein Sohn, seine Tochter bist. Er freut sich immer noch darüber. Du bist für ihn ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Alle, die wir zu Christus gekommen sind, die wir von Neuem geboren sind, wir sind Gottes Söhne und Töchter. Und die Tochterschaft, die Sohnschaft endet doch nicht, wenn wir einen Fehler gemacht haben oder vielleicht sogar uns wieder in Zwänge begeben haben. Denn der Herr Jesus weiß eins, egal in welcher Art dein Zwang besteht, der Herr Jesus weiß, da braucht er mich jetzt ganz besonders und er braucht mich ganz nahe, er braucht mich ganz eng. Am besten müssen wir ineinander verwoben sein. Er braucht mich gerade jetzt ganz stark, weil alleine schafft er das ja nicht. Aber weißt du, wenn die Freude am Heil uns verloren geht, dann geht uns die Freude am Lobpreis verloren. Da geht uns die Freude verloren, mit ihm Zeit zu verbringen. Und wir isolieren uns ab und der Teufel sagt, weiter so, denn du bist nämlich die letzte Null. Ungenügend steht über deinem Leben. Drifte ruhig weiter ab, denn so kannst du auch nicht mehr in die Gemeinde kommen. Das ist alles gelogen. Denn Jesus kam zu den Zertrampelten, zu den Zerschlagenen, zu den Zerriebenen, zu denen, die normalerweise vom logischen Denken her, von Planungen der Menschen her, überhaupt keine Chance hatten. Aber weißt du, Jesus ist hier und deshalb hast du überall Chance. Hallo? Du hast Chance. Absolute Chance. Absolute Veränderung. Ja, ich fand, das war schon ganz gut, der Traum mit diesem Jungen. Schenk mir dein Ungenügend. Schenk mir all dein Ungenügend. Bring mir deinen Scherbenhaufen, sagt Jesus. Die Predigt heute heißt Jesus und mein Scherbenhaufen. Oft sagen Leute zu mir, oft, aber immer wieder. Weißt du, Herbert, mein Leben ist der reinste Scherbenhaufen. Ist der reinste Scherbenhaufen. Und wenn du wüsstest, Herbert, dann würdest du mich gar nicht mehr mögen. Doch, sage ich, ich mag dich umso mehr. Umso mehr, umso mehr. Ich mag dich und liebe dich umso mehr. Und du sollst ein Freund Gottes werden. Ich werde dir helfen, sagt Jesus. Du musst nicht erst brav werden, um Freiheit zu erleben, sondern du musst zu Jesus kommen. Dann wirst du brav und frei. Du musst zu Jesus kommen, er verändert das. Und wenn dein Herz zerschlagen, verwundet ist, wenn da Narben sind, Wunden sind, der Herr bringt das in Ordnung. Er heilt das, was zerschlagen wurde. Vielleicht das, was du sogar in deiner eigenen Wut selber zerschlagen hast. Wir können manches Mal, wie man so schön sagt, so viel Porzellan in unserem Leben zerschlagen. Und weißt du, Jesus ist da. Wenn du ihn bittest, dann kommt er und er heilt das Zerbrochene. Er bringt das wieder in Ordnung. Amen. Er bringt das wieder in Ordnung. Ich lade dich ein, noch heute Abend, wenn du hier bist und sagst, ich brauche Gebet, dann kannst du gerne hier nach vorne kommen. Wir werden mit dir beten und dann kannst du einfach zu deinem Gebetspartner, dem Gegenüber sagen, du hör mal, das und das ist mein Problem. Das ist mein Scherbenhaufen. Da ist mein Ungenügend, mit dem ich nicht klarkomme. Da ist meine Bindung und meine Sucht. Und dann geh doch mal zu Jesus hin, geh zusammen zu Jesus hin, du mit dem Beter. Und dann du mit dem, der zum Gebet kommt, dir Fürbitte, geben ihm sagen, Jesus, wir können das nicht bewerkstelligen. Wir kriegen es irgendwie nicht hin, aber wir brauchen dich. Und dann ladet Jesus ein in die Situation, in den Umstand und sagt, Jesus, wir beten um Freiheit. Ja?
auch sagen, vergib mir, Herr, dass ich gesündigt habe und wo ich da gesündigt habe. Nenn es ruhig beim Namen. Und der Herr wird vergeben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller. Da bleibt nichts mehr übrig. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Nichts bleibt mehr übrig. Du kannst fröhlich deine Straße dann ziehen. Und dann wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr, dass du in das neue Jahr hineingehst. Bitte nicht mit ich verspreche, ich verspreche. Nein, nein, das habe ich schon lange aufgegeben in meinem Leben. Glaub mir, das bringt nichts. Dieses Versprechen bringt mich unter neue Zwänge. Ja? Weil Gott sagt, versprich nur von dem, du weißt, dass du es hundertprozentig in der Lage bist zu halten. Wenn du nicht sicher bist, es zu halten, dann versprich nicht, sagt Gott. Dann versprich es nicht. Ja, ich weiß. Jemand sagt mir, also, ich will heiraten. Und du, Pastor, du sagst beim Trauen hier, ich verspreche meiner Frau die ewige Treue. Aber ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Würde ich sagen, Junge, dann solltest du erstmal überlegen, ob du wirklich heiraten solltest. Dann müssen wir da erst nochmal reingehen. Ja? Versteht, was ich meine? Man kann das einmal alles auch ins Ausufernde, das Schlechte machen, ihr wisst ja. Aber davon gehe ich ja heute Abend mal gar nicht aus. Und Jesus ist in der Lage, alles wiederherzustellen. Herr Jesus, wir laden dich ein. Da sind so viele Unmöglichkeiten im Leben, so viel ungenügend, wo sicherlich wir selber uns mal drunter gesetzt haben oder andere uns ein ungenügend drunter geschrieben haben, über das, was wir getan haben. Vielleicht sogar, wo wir meinten, stolz darauf sein zu können, weil wir das doch so gut gemacht haben. Und doch bekamen wir ein sattes Ungenügend. Herr, und da ist so vieles zerbrochen manchmal im Leben, auch vielleicht heute Abend hier bei Menschen. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr, wirklich wiederherzustellen und wirklich deine Kostbarkeiten aus jedem hervorzubringen, aber auch das Zerbrochene zu heilen und Menschen in Freiheit zu führen. Und Herr, vor allem bete ich, Herr, um eine Atmosphäre auch beim Beten der Offenheit und der Anbetung, diesen Geist von Offenheit. Ich will nicht vertuschen. Ich will mich nicht rausreden. Ich will es nicht schönreden. Ich habe es getan. Ich bekenne es, Herr. Ich bekenne dir meine Schuld. So wollen wir vor dich treten. Das ist meine Schuld, Herr. Und du sagst, wenn wir bekennen, wirst du vergeben und unsere Seele wird in Freiheit gehen und unsere Gebeine werden wieder jubeln. Ich danke dir, Herr, und erhebe dich über uns in dem Namen Jesu. Amen. Daniel, kannst du denn gerade rüber schauen?